Herzlich willkommen bei einer weiteren Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, Ove Schattauer, Friedensaktivist, Bauunternehmer, Musiker und jetzt verheiratet.
Hallo Rüdiger.
Hallo.
Grüße dich.
Ich grüße dich auch. Lass uns mal ein bisschen über die Friedensfahrten in Russland sprechen. Du warst jetzt wie oft in diesen Friedensfahrten? Dreimal oder zweimal?
Per Friedensfahrt kann ich sagen dreimal. Dreimal per Friedensfahrt, aber insgesamt sechsmal jetzt in Russland. Boah. In den letzten 4 Jahren seit September 2015. Sechsmal in Russland, ja.
Wahrscheinlich wegen deiner Liebe jetzt auch.
Noch. Jetzt auch zweimal. Zweimal deswegen, die ne? letzten beiden Male wegen meiner Liebe in Kasan, Tatarstan, Russland. Mhm.
Du hast einmal, und das ist mir ziemlich, da habe ich ziemlich schlucken müssen, da hast du geschrieben, boah, sind die Leute hier herzlich, sind die Leute hier toll drauf, sind die Leute friedlich und so, und sind die, die geben so viel, und wenn wir da sind, dann machen die auf einmal ein Fest oder die, ne? Und hier in Deutschland alle so mit so einer Miene, so, da habe ich auch gedacht, was fehlt uns eigentlich, ne? Also uns Deutschen, so hier in diesem Land, warum sind wir so verhärmt und warum sind die Leute, du warst ja bei Leuten, die haben eigentlich nicht viel.
Ja, eben.
Sehr arme Leute, manchmal so ein Bretterverschlag, da leben die drin. Hm. Wir sagen Bretterverschlag. Hm. Ne? Braucht man zum Glück vielleicht wenig? Oder?
Kann ich schon direkt mit Ja beantworten, weil ich dort Menschen gesehen habe, die noch auf das Wesentliche achten, was wirklich im Leben zählt. Das ist die Familie in Russland, ganz, ganz, ganz oben die Familie. Sehr oft danach der liebe Gott, die Religion. In Russland. Ne? Das hat sich sehr geändert seit den sozialistischen Zeiten. Also auch dieser Halt, der religiöse Halt, die Gemeinschaft ist es dann. Im Dorf sehr, sehr starke Gemeinschaften. Gibt es hier auch, weiß ich, in Deutschland, aber auch schon ein wenig anders. Also die Dörfer, ich war ja in den Dörfern von Vladivostok, bin ich ja losgefahren an der chinesischen Grenze entlang, mongolische Grenze entlang. Also das war wirklich Provinz. Das war Sibirien, tiefstes Sibirien-Provinz. Und das ist schwer, dort zu überleben. Und dieses, ich kenne das noch aus der DDR, ich komme noch mal aus der DDR, die Not, oder Not hatten wir nicht in der DDR, aber in Russland ist es dann schon eine ganz andere Geschichte als in der DDR. Das ist sehr schwer, dort diese langen, eiskalten Winter zu überleben. Die haben 8-9 Monate Winter. Und richtig Winter, das können wir hier nicht vergleichen.
Also minus 20, 30 oder 40
Grad. Minus 40, 50, 40 Grad und in Jakutsk ja noch mehr. Das heißt, eine eisige Kälte, die nicht mehr aufhört. Dunkle, lange, dunkle Tage und das schlägt aufs Gemüt. Und dadurch aber haben die Leute eine Gemeinschaft in den Dörfern. Sie müssen ja irgendwie in dieser kargen Landschaft, in diesen, unter diesen Verhältnissen irgendwie noch Lebensfreude produzieren, damit sie nicht alle depressiv werden. Und dann setzt man sich zusammen. Die treffen sich in Gemeindehäusern, in den Schulen. Da gibt es immer irgendwelche Räume, da wird getanzt, zusammen gesungen. Alles so Sachen, das hatten wir auch mal in Deutschland. Mein Vater zum Beispiel, der kommt aus einer ziemlich großen, einfachen Familie, Arbeiterfamilie. Er war der Einzige, der dann Sportlehrer studiert hat, Geografie, Sport. Und das waren einfache, aber sehr herzliche Leute, meine Familie. Und die haben immer, das weiß ich noch als Kind, immer gesungen. Mein Vater singt heute noch mit seinen alten Studienkollegen, wenn die Geburtstag feiern oder eine große Feier machen, singen die die guten alten Studentenlieder, die nach dem Krieg gesungen wurden. Und das verbindet, das ist einfach immer gute Stimmung. Du merkst sofort, wenn Menschen zusammen singen, ist automatisch, ich bin ja nur Musiker, da ist eine Energie im Raum, die alle verbindet. Musik hat ja eh etwas Verbindendes. Meiner Meinung nach nie etwas Trennendes, immer etwas Verbindendes. Ja. Und das ist einfach schön und das sind Werte, alte Bräuche, alte Werte, die bei uns in unserer technisierten, jeder macht sein Ding, sitzt alleine vor dem Laptop, sitzt allein, die Kids vor der Playstation spielt, zwar interaktiv irgendwo mit Menschen, aber hat gar nicht mehr diese Emotionen, gar nicht das Zwischenmenschliche,
der Kontakt
gar
nicht mehr mit den anderen Kontakt. Menschen ist nicht da, der leibliche Kontakt.
Genau, es gibt ja dieses berühmte Wort, das mag ich, bei uns wird die Gesellschaft durch unsere Art zu leben entsolidarisiert. Und in diesen Gemeinden, von denen ich gerade spreche, Russland, in den einfachen, kargen Gegenden, da ist noch eine solidarisierte Gemeinschaft, weil die müssen das haben, sonst würden die nicht überleben. Wenn einer krank ist und die Oma kann auch nicht laufen, dann fährt der Nachbar natürlich zum Arzt oder holt Medikamente. Das ist dann ganz normal. Man hilft sich, weil jeder weiß, mich kann es auch mal treffen und dann musst du irgendwie im Schnee irgendwie helfen. Und das ist dort komplett verbreitet. Also das hat mich sehr beeindruckt. Und hast eben noch was vergessen bei den Sachen, die mir sehr gefallen haben. Sie haben meiner Meinung nach zu 90% eine sehr gute politische Allgemeinbildung, die Russen. politische Allgemeinbildung, nenne ich das. Das heißt, du fragst den Schafhirten, ich war mit Dirk Pohlmann 2017 in Grozny und dort in Dagestan trafen wir einen Schafhirten, wo man erst dachte, kann der lesen, kann der schreiben, kann er sprechen? Ja. Als man ihn sah, zahnlos, mit den Kühen, mit so einem Stab, braun, die Haut war gegerbt, die war schon fast schwarz. Und er sah so, also man würde denken, oh, 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 da mache ich lieber einen Bogen drum. Dirk hat gefilmt, macht irgendeine Frage zu irgendeiner Nord Stream-Sache. Nord Stream, schon damals, 2017 Thema. Plötzlich philosophiert dieser Typ über die Politik, die amerikanische, die europäische, warum das so ist, und Putin und... Also zack, zack, bam. Und das haben wir sehr oft gemerkt, egal mit welchen Leuten ich gesprochen habe. Die haben ein Grundwissen über die Welt, was politisch abgeht. Und das ist bei uns, wenn ich manchmal so durch die Gegend gehe, Politik interessiert mich nicht, nö, nö. Weißt du, was ich meine? Also und das, auch, das hat mich sehr beeindruckt. In Russland ist eine politische Allgemeinbildung wesentlich ausgeprägter über die Weltpolitik als hier bei uns.
Das unterschätzen wir vollkommen.
Natürlich,
ne?
Natürlich.
Wir denken ja auch, die in der Walachei leben, in die Sibirien. Auch die wissen ja, wie sollen die wissen, was los ist? Die haben ja keine Ahnung und so weiter. Ne?
Woher kommt das? Mauer.
Natürlich.
Denken wir nochmal an den Kalten Krieg. Mhm. Feindbild der Russe. Einseitig richtig. Von den Amerikanern. Sowjetunion. Kommunismus war gleich Russland. Sowjetunion war kommunistisch. Der böse Russe. Jelzin. Immer wieder gezeigt, Juncker zeigt man nicht so oft wie Jelzin. Wenn Juncker besoffen ist, kommt kein Kommentar wie zu Jelzin. Es gibt ja verschiedene Videos. Ja. Jelzin wird immer irgendwo belächelt und guck mal, der konnte nicht mal gehen. Und das war nun der Russische. Und guck mal, der ist so der ist so getorkelt und der hat so geschwankt wie Russland damals, wie die Sowjetunion nach dem Zerfall. Ich nenne es dann die Feuerwasserpolitik des Westens. Man holt sich einen Häuptling, Feuerwasser, Jelzin, unterschreiben. Gas,
hat
ja alles unterschrieben. Also ist für mich die Feuerwasserpolitik. Wir lieben alle Präsidenten, die trinkfest sind, weil die unterzeichnen alle Verträge, damit wir sie komplett ausnehmen können. Das ist wieder mein übertriebener, ich darf das als Künstler und Rapper so sagen. Jetzt kommen wieder einige, das ist ja nicht immer so, natürlich ist es nicht immer so.
Also Merkel macht es, glaube ich, nicht so, die trinkt nicht so, ist nicht so trinkfest.
Na eben, aber sie versucht vielleicht auch, sie versuchen wieder
aber sie unterschreibt auch alles.
Da fragt man sich, ne? Was Herr Obama für eine Wunderschokolade hatte, dass sie ihn so anhimmelte,
ja,
Frau
wer
Merkel.
Wer weiß das schon.
Ja, Rüdiger, also Russland, toll. Kann ich nur auch hier nochmal, wie in allen vielen Interviews oder Sachen, wenn ich über Russland redete, empfehlen, wenn da draußen jemand zuhört. Fahrt einfach hin, lernt die Leute kennen, holt euch ein Visum, das ist nicht so schwer. Du gehst zum Reisebüro, die kümmern sich, ein Ausweis, Reisepass, den Rest macht das Reisebüro, weil das für viele so abschreckt, das Visum. Zack, zack, nach Russland, egal wohin. Ich habe bis jetzt nur Positives gehört. Ich kenne noch keinen, auch von meinen Kunden. Ich habe ja Kunden in der Baufirma. Da, der eine war hier, der andere war dort. Natürlich sehr oft diese Plätze, St. Petersburg, Moskau, das ist dann so, naja, das Touristische. Und an der Wolga entlang. Aber selbst das ist ja schön. Alle schwärmen. Ich kenne keinen, der in Russland war und danach sagt, also nee, da will ich nie wieder hin. Überhaupt nicht. Auch nach der Fußball-WM. Das war eigentlich das Beste, was Russland passieren konnte, nachdem sie vom Westen so angegriffen wurden. Skripal und Gedöns und Krim und Putin böse. Dann fuhr auf einmal der ganze wilde Westen zur Fußball-WM und die waren alle begeistert. Und da konnten unsere Medien oder der Mainstream konnte nichts schlecht reden, weil es einfach super organisiert war.
Er hätte versucht zu sagen, das haben sie baulich nicht hingekriegt, das nicht, das
krampfhaft,
nicht. Und dann haben sie selber in Berlin nichts hingekriegt, in
Flughafen,
Stuttgart nichts hingekriegt und überall.
Richtig. Also nochmal, wer dort war, alle, die dort waren, schwärmen von den Russen, von dem, was sie gesehen haben, auch von den schönen Städten, natürlich sind das große Städte gewesen. Da muss man auch ehrlich sagen, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Stadt, da ist Geld, große Stadt, und wirklich Land und Dorf, und da ist die Infrastruktur überhaupt noch nicht, da sind noch die alten Lehm- und Matschwege, wenn da der Permafrost, nicht der Permafrost, aber wenn der Frost taut, dann ist da alles matschig. Aber ich erinnere mich selbst an meine Kindheit, bei meiner Oma auf dem Dorf, die hat einen Bauernhof. Als Kind zum Beispiel, wenn man denkt, die armen Kind mit Haustieren, bei meinem Oma, Opa hatten viele Tiere, Haustiere, Matsch, Motter, Wege, das waren ja 1975, 70, war schön. Also nochmal, wenn man denkt, das arme Kind, es ist nicht in einem sterilen Umfeld zu Hause, in der Plastikwelt. Mein Gott, war das schön, auf so einem schmutzigen, großen Bauernhof, wo es nach Mist stank und wir die Hosen voll hatten mit Dreck. Und jeden Abend musste meine Oma, hat sie zwar natürlich gelacht, weil es die Oma war, aber die hatte immer zu tun, dass sie unsere Sachen wieder hinkriegt. So, also nochmal, was ist Glück? Glück ist, denke ich, wirklich der direkte Bezug zur Natur, Das haben wir auch in Russland kennengelernt, in den unendlichen Weiten. Wir sind ausgestiegen, Sibirien, Chabarowsk, Chita, Magotscha, sind ausgestiegen auf dieser längsten Straße der Welt, 10.000 Kilometer. Und da war so wenig Verkehr, da machst du das Auto aus und du hörst nur noch die Grillen zirpen. Auf einer Hauptverkehrsstraße, die einzige, die da ist Ruhe. 2-3 Minuten, kein LKW, nix. Und du hörst die Natur. Ruhe, absolute Ruhe.
Da möchte man Motorrad haben, ne?
Na gut, ja, doch, wir haben auch welche getroffen, die mit dem Motorrad die Strecken. Ich glaube, Jugos, ein Kroat oder so, sehr, irgendwer ist da lang. 2-3 Motorradfahrer haben wir getroffen, die sogar diese lange Strecke fahren mit dem Rucksack. Also nochmal Natur spüren. Ich habe jetzt schon in meinem Leben immer dort Glücksmomente, Glücksgefühle gehabt, wo ich einfach mitten in der Natur war. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den viele vielleicht vor lauter Stressalltag, in dem sie hier in Berlin oder irgendwo groß wohnen, nicht mehr wissen, gar schon vergessen haben.
Ja.
Gehe in den Wald, gehe ans Meer, in die Berge, gehe einfach zu Mutter Natur, in den Schoß von Mutter Natur zurück. Und dann merkst du, wo wir herkommen und es gibt Kraft, unendliche Kraft. Und man merkt im Gegenteil, wenn man dann im Alltagsstress wieder ist, in unserem Hamsterrad, wie es uns Energie nimmt, dieses Hamsterrad. Also irgendwas stimmt für mich ganz klar mit unserer Gesellschaft, mit unserer Lebensform nicht. Es ist kontraproduktiv und sogar ungesund, so sehe ich das. Ich glaube, dass das die Menschen im Geiste und körperlich krank macht.
Mhm. Aber diese Einsicht hast du ja nicht durch die Russlandfahrten. Also wenn man deine Texte, du hast ja Lieder, also tolle Lieder gemacht, tolle Texte auch gemacht, da ist das ja alles schon drin. Da ist ja vieles drin, was man heute wieder entdeckt auch. Ne?
Ich glaube, diese Sendung heißt Empathie.
Empathie, ja.
Und
ja,
wenn man das hat, anerzogen oder angeboren,
ja,
dann kann man sich in die Lage anderer reinversetzen, ist sehr sensibel, hat Antennen. Ich nenne das dann Empathie-Antennen. Und wenn die sehr ausgeprägt sind, bei mir sind die sehr ausgeprägt, von Kindheit an, dann spürt man Unrecht gegenüber anderen, setzt sich für die ein, instinktiv, man weiß gar nicht warum, keiner sagt, setz dich mal
man
für den ein,
einfach,
man,
ne,
macht es einfach. So, und wenn man das alles hat, fällt einem, das, ich nenne solche Leute normal, leider gibt es da so wenige von. Das ist eigentlich für mich ein normales Wesen, natürliches Wesen, menschliches Wesen, dass es das Leid der anderen spürt, die Ungerechtigkeit spürt, die auf der Welt ist. Und eben nicht gleichgültig ist und sagt, mir geht's gut. Und das ist leider sehr oft vorhanden. Mir geht's gut, denken viele, der Rest ist mir egal.
Dann blenden die alles aus.
Also mir geht's, muss ich auch
mir
sagen.
Geht's ja
zum
gut,
Beispiel,
ne?
Mir geht's auch gut, Rüdiger. Ich habe meine Firma, ich verdiene gutes Geld. Ich könnte sagen, mein Haus, mein Hof, mein Garten, denken bis zum Gartenzaun. Feierabend.
Das tust du gar nicht.
Mach ich aber nicht.
Kannst du gar
jetzt
nicht.
Jetzt könnten andere sagen, oh, warum, fragen mich ja auch Leute, warum kümmerst du dich um alles Mögliche? Mach doch einfach. Nö, das ist in mir eine, ich möchte irgendwie, Tupac Shakur immer gehört, der hat mich ja sehr inspiriert, mein Leben lang Tupac, ja, der auch immer etwas ändern wollte. Changes, das Lied, ist eines seiner bekanntesten Lieder, Changes, wo er auch sagt, wir müssen, das hat er 96 gesagt, wir müssen unsere ganze Lebensweise ändern, wie wir leben, wie wir uns ernähren, was wir treiben, was wir tun, was wir denken, wir müssen die Bildung, hat er alles, 96, ein Visionär, auch schon da, gesehen, dann war er tot.
Dann war er tot.
Ja. Wer solche Visionen hat, wer Europa als Vision hat, der lebt ewig.
Ja.
Wer eine gesunde Gesellschaft als Vision hat, huch, der stolpert über Kugeln.
Ja, leider ist das so. Siehe. Es gibt auch viele Ärzte, die sterben, die neue Heilverfahren haben und so weiter, die was entdecken, die sterben einfach.
Dinge passieren. Wer versucht, das Hamsterrad zu stoppen, um vielleicht rauszugehen und eine völlig neue Art des Lebens, des gemeinschaftlichen, gerechten Lebens zu entwickeln, der stößt auf Feinde in unserer freien Welt.
Wie ist es dazu gekommen, dass du, also Rainer Rotfuß hat ja damals die Idee in der Sendung Position 4, wo ich auch dabei war, hat er diese Idee gehabt, einen tollen Applaus gekriegt und so. Und dann hat Rainer das realisiert. Wie bist du dazu gekommen, auch mitzufahren? Hast du gleich gedacht, da mache ich mit, ja, ich muss mitmachen,
genau,
ich kann gar nicht zu Hause bleiben? Oder ich meine, du hast ja eine Firma gehabt, hast ja heute noch, du bist Musiker, also du bist eingebunden gewesen in einem Leben ja auch.
Ja.
Ne? Und bist dann 3 Wochen oder 4 Wochen? 3 Wochen, glaube ich, pro Fahrt, ne?
2 Wochen, die erste war 2 Wochen und die letzten waren jetzt 3 Wochen. 18, 3 Wochen und 17, Grozny auch 3 Wochen, richtig. Vladivostok, Moskau auch.
Und wieso bist du mitgefahren? Was hat das in dir ausgelöst?
Na gut, ich habe A, keine Berührungsangst mit Russen, noch nie gehabt. Sowjetunion bei uns, natürlich auch aufdoktroyiert nach dem Zweiten Weltkrieg, Besatzungsmacht, Sowjetunion. Aber bei uns waren russische Soldaten, sowjetische Soldaten, das war in jeder Kaserne, irgendwo waren sowjetische Soldaten, die hat man auch mal getroffen, im Schwimmbad, haben die Volleyball gespielt, natürlich immer streng, muss man sagen, Die haben sich schön bewacht, dass da sich kein Soldat irgendwie aus dem Staub macht. Aber das haben wir ja nicht mitgekriegt als jugendliche Kinder und so. Und dann hat man da die gesehen, die Russen. Und dann waren die alle mal im Schwimmbecken. Dann mussten wir kurz alle von der einen Seite weg. Dann haben die Russen da gebadet und wir mussten auf die andere Seite vom 50-Meter-Becken. Aber das heißt, man hat keine Berührungsangst gehabt. Waren normale Leute, haben genauso einen Kopfsprung gemacht, einen Handstand auf dem 3-Meter-Brett. Also genauso wie jeder andere. Auch das ist wieder so ein Ding, wenn man
den
Feind,
Menschen.
Der Feind. Nee, der springt auch so gern ins kalte Wasser, wenn es heiß ist. Auch der Feind. Und das heißt, keine Berührungsängste, ganz einfach gehabt. Im Gegenteil, durch das Lernen der russischen Sprache, bei uns normal. Bei uns gab es 2 Sprachen, die man lernen konnte. Eine Pflichtsprache neben Deutsch natürlich war Russisch. Pflicht musste jeder, war für viele eine Tortur. Wer kein Sprachtalent hat, du hast ja oft das Thema Bildung, die haben sie dann natürlich damit ganz schön fertig gemacht. Weil Russisch war ein wichtiges Fach, auch für Karriere, für Studium. Selbst wenn du Mathematik studierst, solltest du eine gute russische Note haben. Also da siehst du auch den Irrsinn dieser kommunistischen Hardcore-Erziehung, der auch völliger Quatsch war. Also ja. Hardline, du musst, ja. Und das heißt, Russisch gelernt, 9 Jahre bis zum Abitur. Dann, wenn du die Sprache kennst, ist die erste Barriere gegenüber jedem Land gefallen. Menschen, die du triffst, versteht, du kennst das vielleicht auch, irgendeine Sprache, sofort kommst du in Kontakt, kannst reden. Also, da war keine Berührungsangst. Rainer machte in der Positionssendung, das war nach mir die Positionssendung, machte am Ende diesen Vorschlag, eine super Idee. Und ich war schon 2015, wurde ich ja vom russischen Fernsehen eingeladen, nach meinen 10 Millionen.
Stimme des Zorns.
Stimme, das war mein erstes Video und ich habe es wirklich nur die Stimme des Zorns genannt, weil ich so ausgerastet bin im Video und dachte nicht, wie ich es nennen soll und dachte einfach, ich nenne das jetzt die Stimme des Zorns, ohne zu denken, dass es mal so ein Branding wird. Stimme des Zorns, 10 Millionen Klicks weltweit in 10 Sprachen, 1 Million bei Facebook. Und das ist schon so eine Hausnummer und das haben die Russen entdeckt, dank Sergei Fieber. So, du siehst wieder Draht, du hast zu Druzhba gefragt. Sergei spielt ja eine ganz wichtige Rolle in der Druzhba-Fahrt. Ohne Sergei Filbert.
Wer ist das?
Golos Germani, genau.
Die meisten Zuschauer, Zuhörer.
Der hat ein Portal, Golos Germani, die Stimme Deutschlands, der übersetzt gesellschaftskritische deutsche Leute ins Russische, damit in Russland auch mal gesehen wird, es gibt ja nicht nur Mainstream, nicht nur Merkel und nicht nur diese, sondern es gibt auch kritische wie Ken Jebsen, wie auch, er hat viele Kabarettisten, alle möglichen Leute übersetzt. Ein Kumpel von ihm hat ihm wohl gesagt, guck mal, da rastet einer aus im Auto. Das fand Sergei grandios, damals zum Syrienkrieg, wo allein Assad die Schuld gegeben wurde auf SWR3 und ich mich aufrege, Rüstungsexport, also nochmal, die ganzen Ursachen, die dahinter stehen, jetzt auch wieder Venezuela, es wird ja nie über die wahren Ursachen gesprochen und hat mich aufgeregt und dann von einem russischen Staatssender eingeladen, NTV, das ist der 3. Sender in Russland und dann war ich in der dicksten Nachrichtensendung, wo 80% aller Russen haben das gesehen, also mich kennt, es ist wirklich so,
du bist dass also in Russland
in Russland kennt, ja, ich, egal wo ich war, in welcher Stadt, gibt es irgendeinen, der ein Selfie machen will, mich erkennt, ob an der Rezeption ein LKW-Fahrer irgendwo in Sibirien, du bist doch der mit dem Kopftuch. Das ist toll. Also das ist. Und nochmal, man ist nicht irgendeiner, der Mist redet, den man kennt. Da gibt es ja auch viele, die bekannt sind und eigentlich nichts Politisches. Ich bin ja Friedensaktivist und will ja Freundschaft und Frieden und Zusammenarbeit mit Russland. Das ist ja was Gutes, finde ich.
Klar.
Da kann man schon mal, da freue ich mich, dass sie einen Friedensaktivisten erkennen. Und dann wurde ich da auch im ersten russischen Fernsehen dann, am gleichen Abend, wo das Video rauskam, du siehst, wie schnell das Internet ist, morgens kam das Video raus, Sergei hat es übersetzt, mittags und abends lief ich quasi in den Tagesthemen Russlands. Als Held des Tages, unser Held des Tages ist heute der deutsche Friedensaktivist Uwe Schattauer. Ich kann mir keine bessere Ankündigung vorstellen.
Nee,
im Fernsehen, der Held des Tages, der deutsche Friedensaktivist.
Gerührt, ne?
Das hat mich. Aber jetzt siehst du auch Folgendes, und das zieht sich durch die politische Geschichte der letzten Jahre. Russland, auch die russische Politik, reicht jedem, der Frieden will, gerne die Hand. Komm rein und du bist unser Gast. Wir freuen uns, dass du so bist, weil du Frieden willst. Gerade Deutsche, wir kennen die Geschichte. Ein Deutscher ruft auf zum Frieden. 27 Millionen Tote. Darf man nicht vergessen im Umgang mit Russland.
Das darf man nicht vergessen.
Wir wissen, jetzt kommt ein ganz anderes Thema. Ui, jetzt schwenken wir. Wir wissen, wie wir ja natürlich auch aus der Geschichte heraus, und das ist auch richtig, Israel mit Samthandschuhen anfassen müssen. Das ist ja auch geschichtlich erwiesen. Aber jetzt nochmal den Vergleich. 6 Millionen sollen es gewesen sein, Tote, Juden. 27 Millionen Russen. Man darf nie Tote aufrechnen und so. Aber theoretisch, 6 und 27 Millionen. Da hat Wo bleibt, die meisten Opfer?
Also die Frage ist, wo bleibt die Anteilnahme dem russischen Volk gegenüber?
Genau.
Und das müsste die Bundesregierung mal akut...
Und das in jeder Ansprache an Russland.
Und das tun sie nicht.
In jeder Ansprache vom Maas, von unseren Außenministern, ist eine kleine, ohrfeige Respektlosigkeit drin. Als ob man das vergessen hat, was da passiert ist. Man geht nicht zum 70. Jahrestag des Sieges. Weißt du, alle sind da, legen einen Kranz ab. Damals war irgendwo, hat mein Vater mir noch gesagt, jetzt letztens, die deutsche Delegation hatte den kleinsten Kranz. 27 Millionen Tote. Alle hatten einen großen Kranz. Das ist ein Symbol. Das sehen die Russen.
Natürlich.
Und wenn dann ein deutscher irgendwie Außenminister, ich weiß nicht, wer es war, den kleinsten Kranz von allen hat und an das Grab von Unbekannten. Was ist das? Das ist pietätlos, empathielos. Hier sind wir in der Sendung Empathie.
Die deutschen Nazis waren ja damals das Tätervolk an dem russischen Volk mit 27 Millionen.
Gar keine Frage.
Also das ist, da müssen die anderen eigentlich einen kleineren nehmen und wir den größten.
So ist es. Genauso ist es, Rüdiger. Also das zum Thema Empathie in unserer Regierung, in unserer Politik gibt es natürlich nicht. Nur Interessen. Interessen haben nichts mit Empathie zu tun.
Nichts mit Gefühl. Nichts mit Menschlichkeit. Das findet da nicht statt. Da finden reine Zahlen statt und das müssen die so machen. Obama sagt, Trump sagt meinetwegen jetzt auch. Und dann machen die das halt. Das ist ein Bündnis. Ne?
So
wir müssen den Amerikanern, da müssen wir noch tiefer hineinkriechen. Das ist halt Fakt. Und es darf niemals der Worst Case für die Amerikaner passieren. Nämlich eine Zusammenarbeit der Russen und der Deutschen. Die Russen haben die ganzen Rohstoffe und die Deutschen haben die Technik, die Rohstoffe zu verwerten.
Auch schon mittlerweile. Ich kenne diesen Satz, den du sagst, und da gebe ich dir auch recht, aber auch schon wieder überholt. Mittlerweile haben die Russen auch die Technik. Die Russen haben ja Technik.
Die sind ja
in der Rüstungsindustrie fliegen sie ja regelmäßig um die Kreuzer rum, ohne dass die Amis es merken. Also die haben mittlerweile Technologie. Ist auch Quatsch zu sagen, wir Deutschen haben das Know-how, der Russe hat die Rohstoffe. Die haben auch eine hochwertige Technik. Also die sind auch, haben sich entwickelt die letzten Jahre. Dafür hat auch der
mussten sich ja entwickeln,
weil sie mussten autark leben. Also sie haben gemerkt, wir werden abgeschottet vom Rest der Welt, aber sie können es. Das ist der Unterschied. Mhm. Wir haben keine Ressourcen. Die können es. Russland kann von ihrer Größe, von den Rohstoffen her wirklich überlegen. Und deswegen finde ich immer so auch ein bisschen unklug von uns, ne, die mit Dreck zu bewerfen, verbal mit Dreck zu bewerfen. Man sollte sich Leute, die genug Öl, Gas und alle möglichen Vorkommen haben, sollte man sich nicht komplett verscherzen. Wenn die sich auch noch mit China und so weiter gut verstehen. Ich verstehe unsere Politik nicht, Rüdiger. Also ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Ja. Geht es hier um heute? Geht es um irgendwie langfristig? Um was geht's da? Oder nach dem Motto, wer hat unsere Politik irgendwo an, packt da irgendwo an und kann machen, was er will?
Also ich kann mir das nur erklären, dass... Also ich glaube, dass die Merkel keine Führungsperson ist. Ich glaube, dass die Merkel keine Idee hat. Ich glaube, dass die Merkel einfach ein benutztes Werkzeug ist. Hm? Ich glaube, und? Dass die kann man für nicht mehr benutzen, also die kann man nicht für mehr benutzen, als dass man sie benutzt.
Ich denke auch, dass
sie
so...
Sie ist keine Persönlichkeit, die 5-Jahresplan hat und sagt, das müssen wir machen oder das könnten wir tun und so.
Vision
hat
sie nicht.
Die hat überhaupt gar keine.
Und Frau Kramp-Karrenberger ist quasi ausgetauscht, Frau Merkel.
Das ist,
sehe ich so.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich
die hat auch keine Vision. Also das ist einfach nur, wie du sagst, ein willfähriges Werkzeug der Leute, die wirklich Macht haben.
Bei Merkel kann man das ja sagen, weil Merkel ist jetzt seit über 10 Jahren an der Macht. Welche Idee hat sie verwirklicht, außer jetzt irgendwelchen anderen Interessen zu dienen? Das hat sie ja nicht gemacht. Hm. Welche Ideen hat sie
in dieser
Gesellschaft vollführt, dass es der Gesellschaft besser geht?
Nee, richtig.
Was hat sie getan, um Annäherung zu schaffen? Also wir hatten ja, also so bin ich groß geworden, wir haben einen Auftrag nach Hitler.
Ja.
Und dieser Auftrag heißt Frieden. Dieser Auftrag heißt Völkerverständigung. Und vor allem mit den Nachbarn, die uns umzingeln. Also umzingeln ist ja ein negatives Wort, aber die um uns herum leben. Und da sehe ich Russland natürlich auch. Russland ist auch ein Land der Denker und Dichter.
Wir haben viel mehr mit Russland gemeinsam als mit allen möglichen anderen Ländern. Also wenn man das sieht, damals Katharina die Große, da gibt es ja diese Verbindung. Zar Peter, der immer Richtung Deutschland guckte. Also sprich, klassische Musik, Ballett, die ganzen Dichter, also großartige Schriftsteller hat Russland. Es ist Wahnsinn, was uns eigentlich
Musiker
verbindet.
Auch.
Musiker, Schriftsteller, Maler, Künstler, also alles. Ja. Nochmal, das ist so europäisch, so sehr europäisch, dass man überhaupt nicht Russland, meiner Meinung nach, abspalten kann von Europa. Aber das liegt ja nun mal im Interesse gewisser Herrschaften, die das nicht wollen, dass wir uns annähern. Ja. Dafür machen wir die Friedensfahrt, um nochmal den Kreis zu schließen. Mhm. Rainer Rothfuss, danach, als ich dann dort war in Russland, hatte ich also schon mal diesen Kontakt zu Russland und das wusste auch Ken. Und dann rief ich Ken nach der Sendung an. Nachdem direkt, als ich die gesehen habe, am nächsten Tag Position und sagt, du, Ken, dieser Rainer Rothfuss war doch gestern bei dir oder so. Und dann sagt er, ja, richtig. Ich sage, hat mir gefallen. Am Schluss die Idee. Da würde ich den gerne unterstützen, wenn der einen Aufruf zur Friedensfahrt macht. Kannst du uns mal irgendwie verbinden? hat Ken mir die Nummer gegeben von Rainer Rotfuß sofort. Und ich habe Rainer angerufen. Ich bin Uwe Schadauer, war letztes Jahr in Russland. Und Rainer, wunderbar. Ich freue mich, wenn da einer ist, der ein bisschen... Ich war damals, muss man sagen, populärer, also bekannter,
ja, du warst als, populärer als,
er. Als Rainer. Rainer war noch ganz neu, gerade frisch KenFM, ganz frisch so auf dieser Bühne. Mhm. Ich war durch die Mahnwachen, durch wollt ihr uns verarschen, durch ein paar Sachen hat man von sich
reden gemacht. Du gehörtest schon richtig zum Inventar der
Lebensbewegung. Richtig, das war wohl so. Und ich hatte ja dann auch einen Haufen 20.000 Abonnenten und 5.000 Freunde. Und da war der Rainer noch lange nicht. Und dann haben wir gesagt, habe ich gesagt, du Rainer, ich mache mal eine Facebook-Gruppe auf, die wir dann Druschba Freundschaftsfriedensfahrt nennen. Und das war natürlich, weil ich so bekannt war, dann habe ich da innerhalb von 2 Wochen waren 4.000, 5.000 Leute in dieser Gruppe. Weil Schadauer natürlich all seine Leute da reingeholt hat. Das sagt Rainer auch, das war natürlich wichtig, dass du da schon bekannt warst und dann den Aufruf, na, da haben wir natürlich dann Rainers Idee richtig nach vorne gebracht. Mit Ken, der weiß, Ken Jebsen sowieso. Der das Ganze gepusht hat.
Ja,
und
du sprichst ja auch ein bisschen Russisch, ne?
Das ist nun mal das Gute. Dadurch hatte ich keine Berührungsängste, konnte auch mal so ein Nupagadi, Nusayets, dann lachen die Russen, das sind so aus dem russischen Trickfilm, Wolf und Hase. Damit gewinnst du sofort bei den Leuten, wenn du mal so ein paar Sätze sagst. Also, da haben wir Gas gegeben mit Rainer und waren froh, nach einem halben Jahr nur, wir haben im März mit am Grabmal des unbekannten Soldaten ein schönes Werbevideo mit Ken gemacht, da standen Rainer und ich und haben aufgerufen und dann waren wir nachher 265 Leute zwischen Kleinkind, 5 Jahre alt und Oma mit 82, die mit dem Auto dahin fuhr nach Moskau, auch nie wieder Krieg wollte, weil sie das noch erlebt hat. Und dann, das will ich auch nur sagen, in Russland mit offensten Armen von allen Menschen, die haben uns am Anfang angeguckt, als ob da irgendwelche, als ob das eine Fata Morgana, eine Friedensfata Morgana ist. Das können doch jetzt nicht Deutsche sein, mit Friedensfahnen, Druschba großen Fahnen, die Frieden wollen, die einfach nur lachen, nicht reinschießen wollen nach Russland, wie sie es früher kannten, sondern die Hand reichten zum Frieden. Das war großartig. Also das war ein tolles Erlebnis. Alle, die dabei waren, werden das nie vergessen, wie die uns aufgenommen haben. Und das wollte ich eben nochmal sagen, auch warum mich die andere Seite eingeladen hat. Russland und die russischen Medien stürzen sich hungrig auf deutsche Menschen, deutsche Bewohner, deutsche Menschen, was sind jetzt wieder deutsche Menschen? Jedenfalls auf deutsche Staatsbürger.
Auf deutsche.
Deutsche Staatsbürger, deutsche so wollte ich sagen, weil es hat nun mal diese geschichtliche Bewandtnis, die Frieden wollen. Und dann wirst du in jeder Zeitung, auf jedem Sender wirst du gezeigt, es gibt Deutsche, die Frieden wollen. Nie wieder Krieg, die haben was gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, sie dürsten danach. Und was war bei uns? In unseren Medien 2 Friedensfahrten, danach noch das Jahr Grozny, 5 Touren, 380.
Ihr wart irgendwie die Aussätzigen, die Rechten.
Es gab 2 Sendungen, Panorama diese 2 Sachen, ZDF Frontal und noch Panorama, irgendwie so ein Abzweig. Beide Male Putin-Versteher. Jetzt kommt Empathie. Empathie habe ich nochmal gegoogelt, bevor ich hierher fuhr. Empathie steht unter anderem Einfühlungsvermögen, sich in das Gegenüber hineinversetzen, es versuchen zu verstehen. Putin-Versteher. Ich versuche.
Genau der Richtige. Du
bist genau richtig. Genau richtig. Das sollte jeder Mensch.
Sollte Merkel
versuche,
tun.
Versuche, die Gegenseite zu verstehen. Die Interessen Russlands zu verstehen. Die Interessen Chinas. Versuch doch nicht nur, deine eigenen Interessen zu verstehen. Das machen wir nämlich mit unserer Politik. Sondern, was denken die anderen? Wie würde Putin das Ganze sehen? Versetz dich in die Lage deines Gegenübers. Putin-Versteher, also ein empathischer Mensch. Ein Putin-Versteher versucht. Ich habe es natürlich noch so, ich habe ein T-Shirt damals angehabt. Ich bin Putin-Versteher, weil ich Russisch kann. Schönes T-Shirt. So, das heißt, ich verstehe ihn auch noch, wenn er was sagt. So, aber trotzdem ist es ja anders gemeint, verstehen, Empathie. Eigentlich ist das ja eine Auszeichnung. Eigentlich muss man sagen, ein Putin-Versteher, du bist ein toller Typ. Du versuchst den mit seiner Politik zumindest zu verstehen. Du musst sie nicht bejahen, du musst sie nicht toll finden, du musst dich Hurra rufen. Aber du hast dich mal hineinversetzt in die Lage von ihm und was er für sein Land und seine Leute tut. Und das ist einfach für mich, so müsste jeder an alles rangehen. Das macht doch ein Richter.
Politik.
Was macht ein Richter in unserem Rechtsstaat? Er hört sich den Kläger und den Angeklagten an. Du kennst es doch auch, bist ja Tätertherapeut, richtig? Das heißt, versuch dich in die Lage, das machst du ja auch in deinem Beruf, des anderen hineinzuversetzen. Woher kommt das, was er denkt? Der Richter, wenn man eigentlich ein gerechter Mensch sein will, hör dir immer beide Seiten an und beschäftige dich mit beiden Seiten, beiden Interessen, beiden Aussagen und dann versuche instinktiv zu handeln, zu spüren, das könnte wahr sein, das könnte richtig sein, das, glaube ich, ist damit gemeint. Und nicht vorverurteilen, weil er auf dem Papier dein Feind ist, hat er immer Unrecht, da kommt ein Russe, immer Unrecht, da kommt ein Russe, immer Unrecht, das ist ein Russe, immer Unrecht. Das ist unsere Politik. Und das ist keine gerechte Gerechtigkeit. Deutsches Recht, Rechtsstaat, sagen wir. Ein Richter muss beide anhören. Dann kann ich sagen, der ist angeklagt, den verurteile ich schon mal so. Egal, was er sagt, den verurteile ich. Das machen wir mit Putin.
Das ist eigentlich etwas, was wir nie wieder machen wollten nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollten niemanden vorverurteilen und deswegen dann auch verurteilen, ohne ihn anzuhören. Eigentlich eine Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg, das nie wieder zu tun.
Der neue Faschismus kommt in der Maske der Demokratie, hat schon damals einer gesagt, kurz nach dem Krieg. Ja, wir lachen jetzt, Rüdiger. Es ist, also du weißt,
was ich meine. Ja.
So sieht's aus. So sieht's aus. Also, Rainer angerufen, gemacht, getan. Finde ich auch immer gut. Viele schwätzen, man muss machen. Macher. Gibt's auch bei KenFM die Rubrik Macher. Nicht nur reden, machen. Man muss sein Geld investieren. Man könnte doch nach Thailand sich an die Sonne legen oder irgendwo hier nach Spanien, Ibiza und irgendwie gemütlichen Urlaub machen. Ich nutze alle meine Urlaube die letzten Jahre für Friedensaktivitäten, indem ich nach Russland fahre mit Druschba und
du hast ja auch dein Auto schon getauft als Friedensauto, ne?
Ja, das ist ja auch.
Hat das einen Namen jetzt oder hat das einen bestimmten Namen, dein Auto? Oder
das hat keinen Namen. Es ist einfach mein Friedensmobil. Friedensmobil sagen jetzt schon die Leute, die mich kennen. Ja, ich zeige es auch nach außen. Ist ja auch immer so ein komisches Phänomen, dass viele heimlich klicken unter Pseudonym, ohne bürgerlichen Namen, ist ja auch besser, als wenn gar keiner klickt. Also verbreiten, teilen, ist auch anonym gut, bringt ja guten Gedanken was, wenn sie sich, egal ob anonym, verbreiten. Aber ich habe immer besonders großen Respekt vor Leuten, die ihren bürgerlichen Namen irgendwo hinschreiben. Ich heiße ja auch Ove Schattauer bei Facebook oder egal wo. Ove Schattauer bei Instagram. Ja. Das heißt, ich stehe mit meinem Gesicht, mit meinem Namen für das, was ich sage. Das ist für dich, da habe ich großen Respekt vor Leuten. Und deswegen kann ich auch keine Trolle oder komische, lustige Leute ohne Namen, wenn da irgendwie Donald Duck ankommt, mit dem Pseudonym Donald Duck und mich kritisiert, sage ich immer, mein Freund, Name, Gesicht, dann nehme ich dich ernst. So nicht. Fertig. Mhm. Und was ich dann auch mache, Auto hast du gefragt, ich zeige meine Einstellung in allem, ob nun mit T-Shirts, mit jetzt hier, mit einem Kopftuch. Ich zeige meine Einstellung offen, dass jeder das weiß eigentlich, was ich denke. Und das ist Frieden, Druschba Frieden auf meinem Auto. Michael Kobatzki hat das wunderbar darauf gemacht. Dieser Spruch, Menschen weigert euch, Feinde zu sein. Wunderschöner Spruch, ich liebe diesen Spruch.
Das ist ein toller Spruch, ja.
Den hat Rainer Rothfuss bei der Friedenspreisverleihung, hat Bautzen, der Johannes, das an die Bühne ganz groß projiziert. Menschen, weigert euch, Feinde zu sein. Einfach mal kurz ruhig und diesen Spruch verinnerlichen. Und ich krieg so oft Daumen hoch. Leute kommen an mein Auto, kann ich ein Foto machen von dem Auto, von mir, von meinen Leuten, also an Tankstellen, egal wo ich damit stehe, durch Berlin, egal wo ich bin, Daumen hoch, Kunden von mir. Finde ich großartig, was sie machen, Herr Schattauer. Also, wenn du Frieden, wer will auch was gegen Frieden sagen? Jetzt mal ehrlich, wer will denn gegen Frieden sein? Und wer will denn auch böswillig Menschen weigert, euch Feinde zu sein? Auf allen vier Seiten steht das. Was willst du dagegen sagen? Also, du musst ja völlig bescheuert sein, um es mal so zu sagen.
Die Medien haben ja die Friedensbewegung damals, wo wir ja drin waren, völlig verhetzt. Wir waren ja die Reichsbürger, die Rechten, die Nazis, was weiß ich noch alles. Ne?
Teile und herrsche, mach sie kaputt. Ja. Das ist ein altes, uraltes Prinzip. Mhm. Im Kern. Gefährliche Strömungen im Kern zerstören. Das ist Machterhalt. Versetz dich immer, habe ich auch mal in einem anderen Video gesagt, immer in die Lage des Königs. Was würdest du als König machen? Du bist der König, wie willst du deine Macht? Auch Empathie. Sich hineinversetzen in den anderen. Also wenn man empathisch ist, versetzt man sich immer in die Meinung der Macht, der jetzt Mächtigen. Wenn ich mächtig wäre, würde ich mir die Medien kaufen. Medien, irgendwie die Leute, die Konzerne bündeln, dass meine Meinung über alle Medien verstreut wird, damit mein Volk so funktioniert, wie die Schafherde sein soll. Bedeutet, das sind alles so, versetz dich in die Lage des Königs, was würdest du machen? Und ich würde jeden, der den König ernsthaft kritisiert und das System, wer an dem Stuhl sitzt, auf dem ich sitze, würde ich von vornherein, und das haben sie mit den Mahnwachen gemacht, versuchen zu unterlaufen, schlecht zu machen, irgendwelche Nazis reinstellen, die dann da irgendwo hingebracht wurden. Ein Nazi, 1000 gute Leute,
genau,
ein Nazi, Foto von einem Nazi. So wurde es ja gemacht. Wir wurden ja komplett diffamiert.
Vor allem die Hauptredner, immer Nazi daneben. Du hast es nicht gesehen, jetzt bist du recht.
Kontaktschuld, auch ein ganz perfides System, mit dem sie arbeiten. Kontaktschuld, dass irgendeiner kommt, ich bin Musiker, Bandbreite ja auch, wollen ein Foto. Hier, ich finde deine Sachen gut, Foto. Ein anderer fotografiert das und dann kommt raus, es war irgendein NPD-Fuzzi, der wahrscheinlich noch irgendwelche Drogendeals gemacht hat und die Polizei hat gesagt, du gehst jetzt dahin zu dem Typen, machst ein Foto mit dem, dann lassen wir dich in Ruhe mit deinen Drogen, sonst kommst du wieder in den Knast. Dann macht er das. Also so wird gespielt. Schmutziges, widerliches Spiel. Gelbwesten. Na, glaubt man nicht, dass die Gelbwesten jetzt da alles randalieren. Das sind immer ganz vermummte Geschichten, Leute, die da rumlaufen. Ich sag vom Staat, das ist meine Verschwörungstheorie, vom Staat. Diffamiere eine gefährlich werdende Bewegung. Du musst sie ja als Randalierer darstellen, du musst ja in
das
Fernsehbilder
muss gegen sie entscheiden.
Richtig, und dass das Volk sagt, also die alles kaputt
da
werfen wollen wir nicht.
Keine genauso gelbe Weste.
EZB, Bank, war ich doch bei der in Frankfurt. 5 Mülltonnen haben gebrannt und 2 Autos. Und ich kenne einen, eine Bekannte hatte ich, ich kenne die nicht, eine Bekannte, die kannte einen, der dabei war, beim Schwarzen Block. Und die hat gesagt, die Schwarzen Block-Leute sind zu den Feuerwehrleuten gegangen in Frankfurt und haben gesagt, wieso brennt ihr die Polizeiautos an der Hauptwache? Warum löscht ihr die Polizeiautos jetzt nicht? Ihr seid doch hier, die brennen da vor der Hauptwache. Dazu haben wir nicht die Genehmigung. Also lasst die Polizeiautos brennen. N24, rund um die Uhr brennende Polizeiautos, EZB-Demo. Wer gegen die europäische...
2 Jahre, 3 Jahre ist das ja.
3 Jahre her, da war ich auch. Und da waren Sarah Wagenknecht nachher noch auf der Großveranstaltung. 10.000 wirklich friedliche Leute bei herrlichem Sonnenschein. Keine Aggression auf dem Platz. 10.000, Sarah Wagenknecht.
Naja.
Wie ein Ausflug, wie ein großer Familienausflug. 2 Polizisten, glaube ich sogar, auf einen Demonstranten. 2 Polizisten auf einen Demonstranten, also 20.000, 25.000 Polizisten auf 10.000 Demonstranten. Da siehst du, wer Angst hat. Die Macht hatte Angst. Das Volk erhebt sich gegen... Woran erkennst du die Macht? Sie baut die höchsten Türme, die EZB-Bank. Früher waren es die Kirchen, heute sind es
die Banken.
Wer hat die Macht? Die höchsten Gebäude haben immer die Macht. Die EZB-Bank. Mhm. Nur so, wie sie es überall machen. Ne? Beim G8-Gipfel, G20-Gipfel. Immer brennt was, immer wird was zerstört, mutwillig. Dabei rufen alle Demonstranten immer friedlich auf, wir wollen das nicht. Immer vermummt, du weißt nicht, wer es war, es passiert.
Gehen wir mal Politik. Wieder zurück zur Russlandfahrt. Wie viele Leute machen da immer mit? Also wie viele fahren mit? Das ist ja eine beachtliche Menge.
Na, es ist nicht immer. Nicht immer. Also erste Fahrt 265, 2017, die war ja Berlin-Moskau. Dann nach Grozny, wir hatten 5 Touren, ich bin nach Grozny, Tschetschenien gefahren, war auch sehr spannend, Tschetschenien mal so zu sehen, wie es nicht unsere Medien sagen. Ein wunderschönes Land und wunderschöne Stadt, Grozny, 10 Jahre nach dem Krieg. Wenn man auch fragt, warum ist Putin da so überall oder sehr häufig sehr anerkannt und beliebt. Er hat versprochen mit dem Kadyrov, dass sie 10 Jahre nach diesem furchtbaren Krieg, der war wirklich furchtbar, dass die Stadt wieder blühen wird und schön sein wird, als ob es nie Krieg gegeben hat. Und das ist so. Wir waren da. Da ist alles, du denkst, das ist eine nagelneu aus der Wüste gestampfte Stadt. Alles vom Allerfeinsten. Nur mal so. Man hält Wahlversprechen. Auch das noch. In Russland hält man Wahlversprechen. Wie kann man das denn? Also hat er aber nicht überall gemacht. Muss ich jetzt Putin auch kritisieren.
Ja.
Innenpolitisch im Moment hat er Probleme, weil er auch den Rentnern und viel versprochen und dann doch nicht. Da muss er aufpassen. Also außenpolitisch ist er nach wie vor sehr anerkannt, sehr beliebt, weil er Russland zu etwas gemacht hat in der Welt. Aber innenpolitisch muss er aufpassen, dass er die kleinen Leute nicht vergisst.
Das ist so wie Gorbatschow. Ne? Gorbatschow war ja außenpolitisch unglaublich beliebt und innenpolitisch war er stark kritisiert worden, weil er alles aufgegeben hat. Also er hat das Sowjetreich aufgelöst, im Grunde genommen.
Die mögen den gar nicht. Die Russen mögen Gorbatschow. Ist ganz
Null, ne?
Ich fand den auch immer großartig. Ne? Ich finde den auch, nochmal, menschlich gesehen, wenn ich so in die Augen von dem filme, das ist ein toller Mensch irgendwo, aber er war wahrscheinlich zu naiv. So eine gewisse, ich glaube, es war eine Naivität dem Westen gegenüber. Der hat wirklich gedacht, so wie wir ja auch dachten, dass die Mauer
Westen
fiel.
Ehrlich ist.
Ja, hier kommt jetzt der liebe, gute Westen. Die Freiheit hilft uns. Brüder und Schwestern, lasst uns zusammen.
Ja.
Er hat das Messer nicht gesehen, was hinten,
genau,
hinten
glaube ich auch.
Hinter dem Grinsen.
Er
war naiv. Es war wir alle waren naiv, als die Mauer fiel. Wir haben alle gedacht, wir hatten diese humanistische Erziehung in der DDR. Sozialistisch, humanistisch. Furchtbar,
ich hatte menschlich. Ich hatte damals gedacht, der Frieden ist jetzt endlich da.
Haben wir alle gedacht.
So, das wird kein Krieg mehr
geben. Wir haben auch gedacht, die Welt ist jetzt
Ich hätte nie gedacht, dass die Amerikaner sich dann 2001 einen neuen Feind suchen.
Ja.
Und zusammenschustern, das hätte ich für unmöglich gehalten.
Richtig.
Weil ist doch jetzt keiner da, ist doch jetzt alles in Ordnung. Jetzt ist doch alles bereinigt, was nach Hitler bereinigt werden sollte. Jetzt kann man aufeinander zugehen, jetzt kann man endlich mal nach Russland und was hat ihn noch alles.
Da hast du die Rüstungsindustrie vergessen.
Den
MIK, also, den militärisch-industriellen Komplex, den hast du ausgerechnet vergessen, weil der will Gewinn machen.
Wurde mir in der Schule nicht beigebracht, dass das so sein könnte.
Das gibt's ja nicht. Ne? Dass die Gewinnstreben, dass die Umsatz machen wollen und Umsatz in der Rüstungsindustrie machst du nur mit Feinden. Ohne Feind kein Umsatz. Keine Produktion. Also hat man Marketing perfekt für mich ausgedacht. Das Wort Terror. Terror ist ein ewiges Marketing. Ich habe das Terrorlied, kennst du von Yasinda das Video?
Ja.
Terrorlied anhören, da ist alles drin. Wenn noch Fragen zum Terror, alles drin in einem Lied.
Ist alles drin, ja. Das geht auch sehr lang, 15 Minuten oder
das
so,
geht,
ne?
Nee, 7,5 Minuten. Aber durch, ohne Refrain, einfach nur Terror. Ich habe es auch deswegen Terrorlied genannt, weil ich ja am Schluss noch alle möglichen Terrorarten nenne. Ich höre ja nicht bei unserem Medienterror auf, da habe ich gerade noch ein Wort Medienterror genannt, aber bei unserem medial aufgearbeiteten Gewaltterror, bespritzendes Blut und detonierende Selbstmordattentäter, ist ja für uns das Bild von Terror. Ich gehe von unserer Gesellschaft als Terrorgesellschaft aus. Wirtschaftsterror, Bildungsterror, Ernährungsterror. Genau. Ich habe ja am Schluss, glaube ich, 100 Terrorworte genannt. Also, und dann frage ich ja am Schluss, und wer ist jetzt hier der Terrorist? Unsere Lebensweise ist einziger Terror für die Natur. Frag mal Mutter Natur. Fragt jemand mal Mutter Natur. Bist du einverstanden, was wir hier so machen? Hilfe, gut, dass wir das die Antwort nicht hören.
Und unser Finanzsystem ist
alles, ein Terrorsystem. Alles, Geld, ja, alles. Nenne ich ja in dem Lied 100 Terrorsorten, die unsere sind. Also weg von dem Explodierenden, sondern unsere Art, die Welt und auch andere Länder und andere Gesellschaftsformen zu terrorisieren. Wer nicht so will wie wir, den terrorisieren wir mit Sanktionen. Sanktionenterror. Ein schönes Wort, Frames haben wir ja gehabt. Klingt so, ja. Sanktion klingt ja fast wie ein Arzt, der dir helfen will. Ne? Oh, ja, ja, bitte eine Sanktion, ist ja wie eine Infusion. Bitte eine Infusion, Sanktion. Weißt du, was ich meine? Du rufst ja, Venezuela schreit nach Sanktionen, man muss ihnen helfen und danach, es ist doch perfide. Ja, ja. Man sanktioniert sie, die Wagenburg-Politik, nenne ich das auch. Unser System baut Wagenburgen, wirtschaftliche Wagenburgen, indem man sagt, die werden nicht mehr beliefert. Venezuela, Nordkorea sanktionieren Russland. Wagenburg-Politik, aushungern. Und dann schickt man jetzt von Amerika-Seite, man hungert Venezuela aus und sagt, jetzt haben wir einen Hilfskonvoi. Mhm. 10 Jahre aushungern und dann sagt der von der Wagenburg, ein LKW Currywurst. Currywurst, ein LKW jetzt mal hin. Du willst unsere Currywurst nicht? Und er sagt, dann willst du mich verarschen? 10 Jahre hungerst du mich aus, jetzt schickst du mir einen LKW Currywurst. Wollt ihr mich verarschen, heißt das Lied. Wagenburg-Politik, Currywurst-Politik. Mhm. Westliche Politik, westliche Werte. Demokratie mit dem schönen Frame Demokratie. Habe ich auch mal gepostet bei Facebook, was würde wohl die Freiheit dazu sagen, wenn in ihrem Namen so viel Unrecht geschehen ist auf der Welt? Was würde die Freiheit, wenn es die gäbe als Person sagen, die Freiheit, in deren Namen immer Kriege gemacht worden, immer.
Wie sind, gehe ich nochmal zurück zur Russlandfahrt, wie sind so die Resonanzen von denen, die auch mitgefahren sind? Darüber gibt es ja wenig Videos im Internet, die sind ja, müssen ja nicht Kamera und jetzt sage ich mal, wie es war. Aber wie ist so deine Resonanz von denen, weil du wirst dich ja viel mit denen unterhalten haben. Ja. War das auch für die so ein Aha-Erlebnis,
ja, natürlich. Durchzufahren? Das merkst du daran, dass die immer wieder hinfahren. Also wir
also
haben
gibt's auch Leute, die fahren wirklich
regelmäßig? Genau. Wir haben eins geschafft mit Rainer Rotfuß, das wollten wir eigentlich. Wir wollten dazu anstoßen, mit dieser Friedensfahrt, der offiziellen, dass andere das sehen, es weitergetragen wird durch die, die mitkommen, zu ihren Bekannten, Freunden, Verwandten. Wer nicht mitkam, der konnte ja über Eingeschenkt TV, wunderbare Medien, die dabei war, auch kennen, konnte sich also Bilder angucken. Und wir wollten Leute neugierig machen, das selbst zu tun. Und mittlerweile, jetzt auch letztes Jahr, sind, glaube ich, 6 oder 7 Fahrten gewesen. Von Radtouren, von Motorradtouren, Wohnwagenklicken haben sich gefunden. Oh. Wir sind ja, wie gesagt, von Vladivostok nach Moskau gefahren. Also ich glaube, es waren 6 oder 7 verschiedene Touren. Und dieses Jahr ist auch eine Wolga-Tour, eine große, und ich fahre auf die Krim. Wieder. Krim geht es jetzt im August hin. 3. Mal Krim. Ich war jetzt 3-mal auf der Krim.
Also ihr habt richtig was bewegt, ne?
Einfach. Ja, also das ist, genau, wir haben die Angst.
Also was Rainer damals da gedacht hat, richtig. Das hat sich auch verwirklicht. Ne?
Und deswegen wird ja in unseren Medien nicht darüber berichtet. Man möchte ja nicht, dass noch mehr Leute dahin fahren und sehen, dass das alles, dass das ganz nette Menschen sind. Also es wird ja bei uns nicht groß gehypt. Es kommt nachts in irgendeinem Spatenprogramm kommt dann mal ein schöner Film über Russland, aber 10-mal wieder der böse Russe. Und bei Menschen bleibt immer das, was öfter, also du musst eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie zur Wahrheit. Ja. Also wenn man 10-mal sagt, Russland ist nicht gut und 1-mal sagt, na so schlecht ist es nicht, dann bleibt das 10-mal hängen. Ja. Das finde ich auch immer so scheinheilig bei unserer Scheindemokratie, dass sie das clever machen. Mein Vater sagte, guck mal, die haben kritisch berichtet über den Jugoslawienkrieg. 20 Jahre. Kritische Berichte. Ich sage, das haben auch die meisten noch nicht begriffen. Dieses System ist so clever und perfide inzwischen. Dieses System suggeriert den Menschen, dass wir am Tag X schon sagen, was wir falsch gemacht haben. Aber dann ist die Sache durch. Es wird alles irgendwann mal auf den Tisch gelegt, 20 Jahre danach. Vietnam, wie schlimm der Krieg war. Aber in der Zeit, als der Krieg war, oder wenn es passiert, absolutes Schweigen. Es wird durchgeboxt, die Interessen werden vertreten. Und 20 Jahre nach dem Krieg sagt man, das war völkerrechtswidrig, das war nicht gut. Der Drops ist gelutscht. Naja. Das ist unsere Politik. Was bleibt beim Bürger hängen? Der normale Hans-Wurst-Bürger, der macht die Zeitung auf und sagt, also komm, wir haben hier schon eine Meinungsfreiheit, die kritisieren das ganz klar. Die sagen, das war ein Verbrechen. Und auch da in Vietnam. Und auch, was die Amerikaner hier gemacht haben. Hallo, Kollege. Das sagen die 20 Jahre danach. Das ist ja das Clevere. Ja, ja. Damit du rausgehst und sagst, also hier ist eine Meinungsfreiheit. Also hier kannst du kritisch sagen, was du denkst. Also, ja, nochmal. Während der Phase, während der Tat, Schweigen im Wald, Interessen durchziehen, 20 Jahre später, oh, das war aber echt böse, was wir da gemacht haben. So kannst du doch wunderbar überleben. Als Mächtiger sage ich, das machen wir immer so. Machen wir immer so. 10 Jahre, 20 Jahre, die haben es vergessen, sagen wir dann, das war ganz schön link, was wir da gemacht haben. Tut uns auch irgendwie leid. Aber wir haben das erreicht, was wir wollten. Das ist unsere Politik. Medienpolitik, Machtpolitik. Ganz einfach.
Schon seit Jahrhunderten.
Cäsar. Brot und Spiele, teile und herrsche. So einfach. Und nochmal, ich habe jetzt nicht studiert, wenn immer Ove Schattauer, ich bin, habe irgendwie mir das...
Du hast mir ja mal gesagt, dass du gar nicht so gerne liest.
Ich lese auch nicht gern. Oh, weia. Ich
muss
mal,
man ja auch nicht. Krishna Murti hat auch nie gelesen.
Das macht mich gerade froh, aber ich habe so eine komische Philosophie, die ist vielleicht auch falsch, aber ich sage immer, ich lasse mein Hirn, mein nacktes Hirn nicht von Gedanken anderer
infizieren
oder, ja, infizieren kannst du sagen, oder zubauern, zukleben. Mein eigenes, ich will meine eigenen Gedanken haben. Also ich will selbst drauf kommen. Bis jetzt bin ich drauf gekommen. Du kennst meine Songs ein paar. Guck Cerebellum, darf ich kurz sagen. Cerebellum, C-Rebell-Um auf YouTube. Über 100 Songs könnt ihr da reinhören. Das habe ich alles so geschrieben, ohne groß Bücher zu lesen. Und jetzt kommt, die sind 15, 20 Jahre alt, die Songs. Und das, was wir jetzt alle reden, habe ich da alles gesagt. Einfach ein, ich nenne das den natürlichen, instinktiven Verstand. Und der soll ja größer sein, laut Schopenhauer, als die angelesene Intelligenz. Also dieser, es geht nichts über den natürlichen Verstand. Der ist wichtiger als der angebildete, verbildete Verstand.
Und das ist deswegen so, weil er Empathie hat. Also weil er mitfühlen kann. Dass, wenn ich jetzt ein Buch lese, ist es meistens Ratio. Ich kann mir zwar Bilder vorstellen und so weiter, aber währenddessen ich was erlebe und mache, ist die Empathie immer viel, viel aktiver. Und das ist der Grund, warum wir da viel, viel mehr lernen können.
Und dann sage ich es auch, wenn Leute mich fragen, wie kommst du darauf, warum kannst du das, wieso geht das bei dir, bei mir nicht? Ich habe das riesige Glück gehabt, Rüdiger. Ich hatte eine Traumkindheit mit liebevollen, abgöttisch liebenden Eltern. Mir wurde Liebe vorgelebt im Alltag. Nicht sexuell, vorgelebt,
ja,
meine
ja,
Eltern.
Ja, ja.
Na? Nur einfach vorgelebt. Mein Vater hofierte meine Mutter, trug sie auf den Händen. Meine Mutter liebte meinen Vater. Andauernd Blicke flogen sich zu. Noch nach 40 Jahren, da konntest du kein Stück Papier, da wäre das Papier in Flammen aufgegangen. Wie sie das gemacht haben, frage ich auch jahrelang. Ich versuche es ja jetzt. Ich beginne ja jetzt mit der Hochzeit.
Ne?
Ja, genau. Kurz vor dem 50. heiratet der Schattauer. Ja, richtig.
Also du hast in einer Stadt geheiratet, wo ich zwar nicht oft bin, aber ab und an bin ich da. In Riebe.
In Riebe. Wunderschöner Dänemark. Ort. Ich kannte das gar nicht. Dänemark kannte ich überhaupt nicht. Ich war nie in Dänemark. Ja, ich hatte Dänemark. Norwegen habe ich gehört, ist schön. Und Skandinavien. Aber Dänemark hatte ich nicht auf dem Plan. Und Riebe, wunderschön. Älteste Stadt Skandinaviens, ältestes Rathaus, 1300 Jahre alt, Wikinger. Ja, ich habe in der Wikingerstadt geheiratet.
Ja.
Schön war das.
Und du hast geheiratet. Und warum in Riebe?
Na gut, das hat natürlich ein paar Gründe. Riebe, Dänemark, ist quasi das Los Angeles von Europa. Das heißt, da können Leute aller Couleur ohne großen bürokratischen Aufwand sehr schnell heiraten. Es geht also um Geschwindigkeit. Man hat nicht ewig Zeit, dass Dokumente geprüft werden.
Ja,
Deutschland-Prozedere dauert lange. Na, meine allerliebste ist Russin, Tatarin aus Kasan, Tatarstan, Russland. 880 Kilometer weg von Moskau, die ich letztes Jahr auf meiner Fahrt Vladivostok Moskau kennengelernt. Also ist schon
da
schön.
Hast du ja mit so
in Druschba,
mit also deinem irgendwie was weiß ich Tatarenverkleidung gelegen so, ne?
Ja, das ist ein schönes Bild.
Das
ist ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild. Das haben wir in Tatarstan, also in Kasan ist so ein Touristenzentrum und da kann man sich wirklich diese alten traditionellen Kleidungsstücke ausleihen und Fotos machen. Das ist also so ein Laden, eine gute Idee. Da kannst du dann als Khan, ich bin dann Khan, ja, Khan sagen die. Khan und mit meiner Prinzessin. Schönes Bild. Ist auch ein ganz tolles Bild. Das malt jetzt übrigens, da freue ich mich riesig drauf, ein guter Freund meiner Allerliebsten, der malt das. Der ist ein toller Maler, der restauriert Kirchen und so weiter. Der malt wie Rubens. Ich habe Bilder gesehen, da denkst du, Rubens malt jetzt hier gerade. Der kann das wirklich. Und der malt das als Gemälde. Da freue ich mich riesig drauf. Also dieses Bild, dieses Foto, wo wir beide da in Tatarenkostüm, kriegen wir als Gemälde noch geschenkt. Freue ich mich drauf.
Gibt es denn irgendwann noch eine Russlandfahrt, die du mitmachen wirst?
Ja, natürlich. Das hört nicht auf. Also Russland ist wie ein Virus. Also jeder, der wirklich...
Ist ja auch ein großes Land.
Eben. Aber ich weiß, also ich kenne auch... Du hast vorhin gefragt, wie finden die Leute das, die da waren? Das wollte ich auch noch sagen. Die fahren immer wieder. die holen Freunde mit und fahren immer wieder. Jetzt auf die Krim, kommen auch. Ich wollte nur mit 8 Leuten ganz im kleinen Kreis gemütlich auch mit meiner Liebsten fahren. Jetzt sind wir schon 35, 40 Leute. Hat sich schon, ist irgendwie durchgesickert. Und oh, wenn du fährst, da komme ich mit und so weiter. Ne? Und das heißt immer wieder hast du dann gefällt es dir. Du fährst ja auch nur an einen Ort immer wieder, wo du sagst, ja, da gefällt es mir, ich möchte das kennenlernen. Was wir verrückt vorhaben mit dem Ernest Hollerer, den ich auch nochmal hier nennen möchte, ohne den ich die letztes Jahr auch meine Liebste nicht kennengelernt habe. Ernest Hollerer hat eine Firma, lebt in Österreich. Und arbeitet seit ewigen Jahren mit Russland zusammen. Hat dort viele Angestellte, ein ganz toller Typ und liebt Russland. Ist Fernfahrer gewesen, hat jetzt eine Firma. Und der hat das ermöglicht, diese Idee gehabt, diese verrückte Vladivostok, Moskau mit dem Auto zu fahren. Und der hat, wir haben schon mal rumgesponnen, hat und gesagt, oh, wir müssen noch mal im Winter hin nach Jakutsk, Kältepol. Minus 60 Grad. Oh. Kälteste Ecke, das ist die kälteste Ecke der Welt. Minus 72,5 ist der Rekord auf der Welt. Waren da einmal minus 72 Grad im Schnitt, minus 50, minus 60. Da wollen wir wirklich hin.
Also wahrscheinlich nächstes Jahr. Wenn du ein Wasserglas hast und das in die Luft schmeißt, dann kommt Schnee runter.
Bist du so gut in Physik oder hast du zufällig das Video gesehen? Das
hab ich habe mal so einen Bericht über Russland gesehen, haben die das gemacht?
Ja genau, da ist das.
Das ist das wahrscheinlich.
Kochendes Wasser, heißes Wasser, Wasser aus dem Kochtopf in die Luft und Schnee und dann schneit es runter. Ne? Ja, das ist dann richtig kalt. Muss aber auch aufpassen. Wir nehmen also auch Einheimischen mit, der sich da auskennt. Ist ein bisschen riskant. Wenn du da stecken bleibst, irgendwo in der Walachei, da ist dann kein ADAC. Na, wer ist denn da nicht? Also da müssen wir schon gucken. Aber das wollen wir nächstes Jahr machen. Nächstes Jahr haben wir das vor im Winter. Will ich mal minus 60 Grad probieren.
Aber nicht in T-Shirts so wie jetzt. Das ist nicht empfehlenswert. Aber du wirst dich schon richtig anziehen. Nee. Meine letzte Frage an dich. Es gibt ja immer viele drum und drum mit den Rockern, mit denen ihr da zusammen wart. Dann wird immer erzählt, dass
das sind solche. Das ist das Kopftuch von den Nachtwölfen. Ne?
Ja.
Ein Geschenk.
Was habt ihr mit denen so erlebt? Ihr wart ja auf Partys so mit denen. Die haben immer ein Fest gemacht, wenn ihr gekommen seid.
Da fahren wir jetzt zum Beispiel auch.
Man denkt ja immer, Rocker, das sind irgendwelche, die hauen mit dem Baseballschläger die Scheiben ein, die machen nur Randale.
Die größte Zeitung, jetzt nicht mehr, mit immer mehr schwindenden Verkaufszahlen. Mhm. BILD-Zeitung. Mhm. Ja, hat doch mal geschrieben, die gefährlichsten Rocker der Welt. Oder Bild von dem Chef, von dem Chirurg. Der gefährlichste Rocker der Welt. Das ist einfach lächerlich, armselig. Mhm. Da gibt es Hells Angels, da gibt es Banditos mit Prostitution, Waffenhandel, Drogen.
In Russland?
Nein. Ich sag hier bei uns. Oder auf der ganzen Welt. Da gibt es richtig furchtbare, finde ich, furchtbar unmenschliche Rockerklicken. Und das sind die nicht. Die keine Prostitution, kein Waffenhandel, kein, was war das noch? Drogen. Drogen sowieso nicht. Wenn einer Alkohol trinkt und fährt, wird er sofort rausgeworfen. Wenn ein Motorradfahrer trinkt und fährt, raus. Ganz strenge Hierarchie, fast militärisch, eine große Disziplin. Und was ich dem sehr anrechne, der Chirurg, der Chef, der hat vielen ehemaligen Gefangenen damit, also Leute, die, du bist Tätertherapeut, eine Art Tätertherapie, dass die nicht ins Nichts fallen, wenn sie aus dem Knast kommen. Sie haben eine Gruppe, eine Familie, eine Ersatzfamilie. Ja. Das sind die Nachtwölfe. Also er nimmt sich vielen Leuten an, die keine sozialen Strukturen, gefestigte Strukturen haben und gibt denen eine Perspektive. Und das finde ich großartig. Mhm. Großartig. Und nochmal, die sehen zwar manchmal zum Fürchten aus, aber sind ganz liebe Jungs. Wir haben mit denen allen, ich habe so viele kennengelernt, durch alle Städte sind wir gefahren, die haben uns wirklich geholfen, wenn einer eine Panne hatte.
Die
haben
ja auch manchmal, sind an euch vorausgefahren.
Ja, so, ne? Die haben dann den Weg freigemacht, genau. Ja. Das war so eine Art, wir hatten ja eine große Kolonne. Genau, eine Kolonne. Die haben uns auch beschützt irgendwie, falls doch irgendwie, wer weiß, wer was gegen Friedensfahrer hat auf der Welt, ne? Wenn wir durch Estland, Lettland fahren und dann fahren da so ein paar Nachtwölfe und die sind ja, das sind Russen und dann fahren die da mit in Estland, Lettland, wo nicht alle russlandfreundlich sind, also sehr mutige Leute auch, muss man sagen, und sehr loyale Leute, also ich kenne die wirklich nur als ganz zuverlässige, tolle Typen, wie ich sie kenne. Ich habe nichts Schlimmes gehört. Ich kenne auch viele Frauen, die kennen, also russische Frauen damals, die irgendwie, die schon jahrelang kennen und die schwärmen alle und sind ja auch bei den Partys und so. Da ist nichts mit irgendwie Frauen. Im Gegenteil, Frau, großen Respekt, großer Respekt. Viele verheiratet in langen Beziehungen. Also Frau wird auch von den Rockern auf den Händen getragen. Also ganz, ganz, also nichts irgendwie Frauenfeindliches oder sowas. Ganz tolle Typen, muss ich einfach sagen. Also da lege ich meine Hand ins Feuer.
Wie ist denn in Russland, vielleicht kannst du das sowas sagen, vielleicht auch nicht, das Verhältnis zwischen Mann und Frau? Ist das da anders als bei uns? Ist das irgendwie...
ist sehr konservativ. Russland allgemein konservativ, im gesamten Denken sehr konservativ. Und das Verhältnis ist noch die gute alte Struktur, überwiegend der Mann bringt das Geld nach Hause, die Frau kümmert sich um die Kinder und kocht und kümmert sich um den Haushalt. Das ist noch extrem weit verbreitet. Mhm. In größeren Städten, Universitätsstädten, verschwimmt das dann wieder. Frauen, genau. Und auch Kasan ist auch eine Großstadt, tolle Stadt. Also sprich, da, wo es dann in die mehr Bildung gibt, dann studieren natürlich auch die Frauen und haben ihre eigenen Jobs. Also da die Emanzipation, um es so zu nennen, schreitet auch voran. Aber
also wie in Istanbul. Istanbul ist auch total modern und so, aber geht man jetzt in die Dörfer hinein,
richtig. Ist dann ist es da konservativ.
Sehr, sehr, sehr konservativ. Archaisch, ne?
Richtig, das ist auf jeden Fall so. Das ist. Aber irgendwie, nochmal, machen die alle auf mich einen sehr gesunden Eindruck, die Familien. Also irgendwie ist die Welt dann
auch... Also jetzt ja keine Tataren jetzt zur Frau.
Richtig. Also übrigens auch nochmal eine Sache, das ist ein wunderbarer Mensch. Also nicht nur, dass sie mir gefällt, das ist ja irgendwie auch immer normal in der Beziehung, das wird man ja mit jemandem nicht. Ja. Nein, das Menschliche hat mich absolut dazu gebracht, ohne lange zu überlegen, zu sagen, jo, was ich nie wollte. Ich wollte nie heiraten.
Ich hätte geschworen.
Meine eigene Familie wusste, niemand wusste davon. Wir haben ja ganz heimlich nur zu zweit dort geheiratet.
Also ja? Und dann hat er gesagt, wir sind
verheiratet. Ja, wir sind verheiratet. Das war natürlich ein großes... Naja, klar, gab es da wie, wo, was und so weiter. Aber war schön.
Hast du nicht Bescheid gesagt?
Ich habe ja Tränen gelacht. Ich habe mir die ganzen Nachrichten, die dann kamen, WhatsApp oder irgendwie Anrufe, ich habe mich amüsiert, wie die alle reagiert haben. Das war für mich schön.
Das haben da eine Menge reagiert.
Ja, haben eine Menge. Nee, jedenfalls will ich nur sagen, auch da wieder, eine Bescheidenheit, eine Urmenschlichkeit und Bescheidenheit hat diese Frau, die ich, so leid es mir tut, nie in Deutschland gefunden habe. Bei keiner Frau. Ich habe hier und da eine kennengelernt im Leben und habe noch nie
hast du
so...
Viele Beziehungen gehabt. Einige Beziehungen hast du
einige Beziehungen gehabt und auch sonst mal so Bekanntschaften. Also ich bin jetzt nicht einer, der zwei Frauen kennenlernt und die zweite toll findet. Das heißt, wenn ich das jetzt sage, noch nie habe ich so einen Menschen kennengelernt, der so viel Herzlichkeit, Wärme, Bescheidenheit in sich trägt und dazu trotzdem sehr intelligent ist, also irgendwo auch ist eine ganz tolle Frau. Das kenn ich nicht. Nicht sauer sein, ich habe es hier nicht, in diesem Land nicht kennengelernt.
Also das bitte, hat mein Herz, Frauen jetzt nicht hier drunter schreiben.
Ja, Entschuldigung, aber hat mein Herz volle Kraft, da war, aus der Richtung wurde nie geschossen auf mein Herz, weil hier in unserer Gesellschaft, Hamsterrad, da können ja nicht mal, drauf. Entschuldigung, Da können ja auch unsere Frauen nichts für, die hier groß werden. Da haben wir wieder dieses, wie die Gesellschaft auf dich wirkt. Frauen werden ja auch, wie wir alle, Männer, konditioniert, so zu funktionieren, dass wir in Deutschland funktionieren. Und das ist eine ganz andere Welt, wo ich da war. Und von der Richtung wurde auf mein Herz im positiven Sinne amormäßig in Deutschland nie geschossen, prallte ab, hat mich irgendwie herzensmäßig nicht bewegt. Sie schießt aus Kasan, Tatarstan. Den Winkel hatte ich nicht drauf. Herzlichkeit, Menschlichkeit, Bescheidenheit, Wärme. Da war Platz. Bam, direkt ins Herz. Liebe, es brennt, wunderbar. Will ich nur, kann ich nur so beschreiben. Wenn Leute mich fragen, warum gerade die? Na? Die hat etwas Menschliches, was mein Herz zutiefst berührt und den Ove Schadauer, den Sohn seiner Eltern, rausholt. Ich habe mir auch meine Maske aufgesetzt durch ein paar Enttäuschungen in Beziehungen, Narben im Herzen, habe einen Song, Herz voller Narben. So, man kühlt ein bisschen ab, so emotional. Man baut sich ein Schutzschild auf, weißt du ja auch. Hat das Schutzschild aufgebrochen und der echte Ove Schadauer ist da. Ich bin wieder ein liebender, emotionaler, tiefe, fühlender Mann gegenüber einer Frau. Und das ist sehr schön. Also das hat sie geschafft. Sie hat das Eis, was ich mir selbst gebaut habe um mein Herz, aufgebrochen. Und es ist schön, ich bin der Sohn meiner Eltern, so wie die mich erzogen haben.
Sie hat dir deine Liebesfähigkeit wiedergegeben.
Genau.
Und das ist auch Empathie.
Genau.
Das ist ein schönes Schlusswort, Ove.
Ja.
Ove.
Rüdiger, hat Spaß
gemacht. War schön.
Ja, tschüss.
War ein schönes Gespräch.
Wir sehen uns wahrscheinlich wieder.
Ja, mit Sicherheit sogar. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Ove Schadauer.